Vier Pastoren unterhalten sich über die Vorzüge verschiedener Bibelübersetzungen. Haben wir ja auch verschiedene, ne? Der erste bestand auf die Lutherbibel. Das ist ein prägendes Werk der deutschen Sprache und in ihrer Schönheit bis heute unübertroffen. Oder der zweite zog vielmehr die revidierte Elberfelder Bibel vor. Sie sei quasi eine wörtliche Übersetzung des hebräischen und griechischen Grundtext und damit die genaueste. Der dritte dagegen hielt die Hoffnung für alle Bibelübertragung wegen ihrer modernen und leicht verständlichen Sprache für die beste. Der vierte beteiligte sich erstmal gar nicht an dieser Diskussion. Als er nach seiner Meinung gefragt wurde, erklärte er: Ich halte die Übersetzung meiner Mutter für die beste. Oh, wir haben ja gar nicht geahnt, dass deine Mutter die Bibel übersetzt hat, dass das auch eine gelehrte Frau war. Das war ihm völlig unbekannt gewesen. Jawohl, sagte er, das hat sie getan. Sie hat sie ins Leben übersetzt. Und das war die überzeugendste Art, die mir jemals untergekommen ist. Ich möchte nicht über verschiedene Bibelübersetzungen mit euch heute nachdenken, aber über die Übersetzung ins Leben. Ich mache ja so in den letzten, ja, fast schon ein Jahr lang, so eine Reise mit euch durch den Kolosserbrief. Es gab noch mal ein paar andere Predigten dazwischen, die thematisch orientiert waren. Aber ich möchte mit euch gerne so langsam in das letzte Kapitel des Kolosserbriefs eintauchen. Kolosser 4, wir lesen die Verse 2 bis 6. Kolosser 4, 2 bis 6. Und ich als Theologe lese nicht nach der Übersetzung meiner Mutter, sondern nach der Elberfelder Bibelübersetzung. Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffne, das Geheimnis des Christus zu reden, dessen wegen ich auch gebunden bin, damit ich es kundmache, wie ich es reden soll, und wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die rechte Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Paulus sitzt im Gefängnis. Das war häufig der Ort, wo er Zeit hatte, Briefe zu schreiben. Das ist ein bisschen makaber, aber tatsächlich haben viele Briefe da ihren Ursprung. Aber er beklagt sich nicht. Er beklagt sich nicht, dass er im Gefängnis sitzt, dass es ihm Unrecht angetan wird oder so etwas. Er sorgt sich darum, dass wenn er im Knast sitzt, er nicht predigen kann, dass er nicht das Wort weitergeben kann. Und so bittet er die Gemeinde um Fürbitte, dass sie eine Tür öffnen soll für das Wort. Ist klar, es geht darum, dass er Möglichkeiten erhält, ja, das, was ihm auf der Seele liegt und was Gott ihm mitgegeben hat, dass er das weitergeben kann. Und es gab ja, wissen wir ja aus der Apostelgeschichte, die eine oder andere Situation, wo er dann auch tatsächlich vor bedeutenden Persönlichkeiten im Rahmen dieser Gerichtsverhandlungen großartige Predigten gehalten hat, sogar dass einer sagte, wenn du noch ein bisschen weiterredest, dann werde ich selber Christ. Das hat er dann verhindert. Aber nicht nur er, nicht nur Paulus betet darum, dass er das Wort verkündigen kann, sondern er bindet die Gemeinde aktiv darin mit ein und sagt ihnen, sie sollen genauso, ja, offen sein, vorbereitet sein, das Wort Gottes weiterzugeben. Und er sagt, diese offene Tür, die er haben möchte, die braucht er, um das Geheimnis Christi weiterzugeben. Ich weiß ja nicht, was bei euch so als erstes für Bilder durch den Kopf gehen, wenn ihr das hört. Geheimnis Christi. Ich dachte als erstes, die Botschaft von Christus ist doch keine Verschwörungstheorie. Das sind doch keine Geheimnisse, die da irgendwie verborgen sind und die dann irgendwie ausgefaltet werden müssen. Geheimnis Christi ist einfach nur eine Chiffre, ein Code im Neuen Testament für das Evangelium. Aber manch einer behandelt das wie eine Verschwörungstheorie. Nicht, dass kein anderer es wissen sollte, sondern Verschwörungstheorien zeichnen sich dadurch aus, dass sie so ein abgeschlossenes Weltbild sind, wo alles in richtig und falsch, schwarz und weiß einsortiert wird und wo man gewissermaßen mit seinen Scheuklappen durchs Leben geht. Und wenn man sich Verschwörungstheorien anschaut, dann ist es egal, ob zurzeit wird ja viel von der Mondlandung geredet, waren sie wirklich auf dem Mond oder nicht, gibt es eine Verschwörungstheorie zu. Oder es gibt tatsächlich bis heute Menschen, die sagen, die Erde ist eine Scheibe. Ich finde die Argumente zwar sehr überzeugend, dass es eine Kugel ist, aber wer diese Meinung vertritt, der kriegt es hin, alle Fakten so umzudrehen, dass für ihn die Erde eine Scheibe ist. Aber das Evangelium ist eben keine Verschwörungstheorie. Wir müssen nicht das, was wir weitergeben sollen, irgendwie so lange verdrehen und die Fakten umdrehen, bis das Ganze wieder passt, sondern das Evangelium wurde von Gott in diese Welt geschickt und wir sollen davon reden. Und das wollte Paulus eben auch tun. Aber dieses Geheimnis Christi war damals den Menschen unbekannt. Ja, die Menschen glaubten an Gott, an viele Götter teilweise, aber wer Jesus Christus war, das war tatsächlich unbekannt und sie mussten es bekannt machen. Wie sieht das heute aus? Wir leben in einem sogenannten christlichen Land. Aber gerade gestern habe ich in den Nachrichten gehört, im letzten Jahr sind den großen Kirchen 500.000 Mitglieder abhanden gekommen. Das sind, grob gerechnet, fast 20 Mal so viel, wie wir überhaupt sind. Ist es tatsächlich so, dass das Geheimnis Christi heute überhaupt bekannt ist? Und selbst dort, wo Menschen von Christus schon mal gehört haben, glaube ich, ist es häufig auch unverstanden. Dabei ist dieses Geheimnis gar nicht so kompliziert. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Und er ist für uns gestorben und am dritten Tag auferstanden. Und er wird einmal wiederkommen, damit wir in Ewigkeit bei ihm leben können. Es ist nicht kompliziert, es ist nicht schwer zu merken. Aber diese Tatsache war schon damals, diese Aussage, dieses Bekenntnis, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit, etwas, was die Leute nicht gerne hören wollten. Im 1. Korinther 1, 23 sagt der Apostel das. Doch wenn wir heute uns irgendwo hinstellen auf den Marktplatz, wie Paulus das vielleicht getan hat und genau das gepredigt hat, würde es tatsächlich das Geheimnis Christi für die Menschen lüften? Würde man uns verstehen? Ich glaube, es reicht nicht, wenn wir von der Verkündigung des Evangeliums reden, nur Theologie oder ein Bekenntnis weiterzugeben. Heute müssen wir den Menschen überhaupt erstmal vermitteln, vielleicht auch uns selber, auf jeden Fall unseren Kindern und Jugendlichen, was das eigentlich heißt, dass Christus der Sohn Gottes ist, dass es diesen Gott wirklich gibt, dass er erlebbar ist, dass wir ihn erleben und dass auch der andere eingeladen ist, ihn wahrzunehmen und zu erreichen. Dieses Erleben mit Gott ist vielleicht unser größtes und wichtigstes Anliegen, dass Menschen erleben können an uns und mit uns, dass ein Leben mit Jesus Christus auch für sie von Bedeutung ist. Und das ist in der Regel keine Predigt in dem Sinne, wie ich es heute hier mit euch mache, sondern das ist etwas sehr Praktisches. Es gibt eine Missionsweisheit, die habe ich, glaube ich, auch schon mal früher hier zum Besten gegeben, die eigentlich sehr einprägsam ist. Die Menschen interessieren sich nicht für das, was wir wissen, solange sie nicht wissen, dass wir uns für sie interessieren. Soll ich den Satz nochmal sagen? Die Menschen interessieren sich nicht für das, was wir wissen, solange sie nicht wissen, dass wir uns für sie interessieren. Das heißt, eine Tür des Wortes Gottes heutzutage zu öffnen. Menschen erleben lassen, spüren lassen, erfahren lassen, dass sie von Bedeutung sind in unseren Augen. Und dass das, was Christus für uns bedeutet, ihnen guttun kann. Und Paulus lässt die Gemeinde nicht nur darum beten, dass er eine Möglichkeit zur Verkündigung bekommt, sondern er bindet ganz bewusst die ganze Gemeinde in diese Verkündigung mit ein. Das Wort Gottes ist nicht nur eine Aufgabe für die Profis, wie Paulus, sondern für jeden Einzelnen. Nicht nur für Amtsträger, Gemeindeleiter, Pastoren, wie auch immer, sondern jeder Einzelne von uns wird von Paulus ganz bewusst mit eingeladen, dieses Wort weitergeben zu können. Und das formuliert er in dem Vers 6, finde ich so sehr griffig. Euer Wort, und damit geht es ja nicht nur um unser Reden allgemein, sondern eben um die Verkündigung auch, euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt und ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Das gehen wir mal so ein bisschen durch. In Gnade. Finde ich eine wunderschöne Übersetzung von der Elberfelder Bibel. Andere Übersetzungen versuchen das schon ein wenig mehr herunterzubrechen und für uns verständlich zu machen. In Gnade, ein Wort in Gnade heißt einfach auf eine angenehme, auf eine Art und Weise zu sprechen und weiterzugeben, wo der andere gerne zuhört, was ihm gut tut. Und vielleicht hilft das uns einmal, einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, wenn ich von Glauben rede, wir haben ja gerade unser Bibelgespräch hinter uns, wenn wir miteinander über Glaubensdinge reden, rede ich gnädig? Bin ich gnädig, wenn wir über Glaubensdinge reden? Respektiere ich andere Meinungen? Das ist gnädig sein, ja? Kann ich es zulassen, dass jemand mich hinterfragt? Das ist gnädig. Kann ich gewaltfrei kommunizieren? Ja, die Verkündigung heißt nicht, wenn du nicht, dann wirst du aber und Feuer und vom Himmel herunter predigen, sondern die Gnade tatsächlich erlebbar werden lassen in dem, was ich dem anderen sage. Und Gnade im Alltag erleben lassen ist eben nicht etwas, was ich nur sagen kann, sondern das ist ein ganzheitlicher Lebensstil. Das heißt auch gnädig miteinander umgehen, Vergebung, Leben, Wertschätzung für den anderen ausdrücken. Was sagten wir gleich? Die Menschen interessieren sich nicht für das, was wir wissen, solange sie nicht wissen, dass wir uns für sie interessieren. Wertschätzung ist eine Tür für das Wort Gottes. Und damit können wir hier anfangen und üben. Einander Gutes sagen. Die Früchte des Geistes wirksam werden lassen in unserem Alltag. Das heißt, in Gnade das Wort zu reden. Aber mit Salz gewürzt. Ich dachte immer, das wäre so eine Art Dipol. Also so die Gnade ist so das Sanfte und das Salz ist so das Harte. Ja, das muss auch knackig sein. Stimmt aber auch nur zum Teil, denn in der antiken Rede war eine mit Salz gewürzte Rede eine charmante und gefällige Rede. Mit Salz gewürzt ist das Gegenteil von fade, nicht von Gnade. Also keine faden Reden halten, irgendetwas, was die Menschen nicht interessiert, sondern wirklich, ich sag mal, mit Profil unterscheidbar sein. Wirklich sagen, was mir wichtig ist und zu dem stehen, was ich mit Gott erlebt habe. Jesus sagt zu uns in Matthäus 5, Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Und Salz hat eine wichtige Funktion. Ja, ich meine, wir leben in der Salzstadt Lüneburg, wir saugen das hier gewissermaßen mit jedem Atemzug ein. Ja? Salz war im Mittelalter der Kühlschrank, ja? Die Möglichkeit, Dinge haltbar zu machen. Hat mein Wort Bestand? Und zwar nicht nur eben wieder meine theologische Rede, die dann gut, ich sag mal, biblisch untermauert ist. Die wird nur glaubwürdig, wenn ich glaubwürdig bin. Wenn ich, wie Jesus sagt, ja, ja, nein, nein. Also wenn ich ja sage, ist auch ja. Wenn ich nein sage, ist auch nein. Wenn ich glaubwürdig bin als Person, nur dann ist auch meine Rede glaubwürdig. Nur wenn Menschen erleben, dass sie sich auf uns verlassen können, können sie sich auf das verlassen, was wir ihnen sagen, was wir erleben. Dann macht es auch Christus glaubwürdig. Und das ist eben etwas, was wir feststellen, was keine rhetorische Übung ist, sondern Lebenspraxis. Und Glaubwürdigkeit zeigt sich eben nicht am Sabbatvormittag, sondern im Alltag. Mein Nachbar, der jeden Tag mit mir erlebt. Und wie gehe ich mit den Konflikten um, die wir miteinander haben, die ja nicht ausbleiben, wenn man zusammenlebt. Unser Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt und wir sollen wissen, wie wir Antwort geben können. Also mindestens da sind wir doch gut drauf, oder? Das ist übrigens die Geburtsstunde des Bibelgesprächs gewesen, eigentlich, dieser Gedanke. Zu sagen, ja, wenn jemand von dir jetzt etwas wissen möchte über deinen Glauben, was glaubst du denn? Lern doch einmal erstmal überhaupt zu reden von dem, was du glaubst und wovon du überzeugt bist. Und da hat man das Bibelgespräch eingeführt, um zu lernen, miteinander über den Glauben zu reden. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass sich heute das Bibelgespräch vor allem mit unseren Fragen beschäftigt. Das ist ja auch nicht schlecht. Es ist wichtig, dass wir uns reflektieren. Aber wenn wir den Menschen Antworten geben auf Fragen, die wir stellen, dann hilft ihnen das nicht viel. Wenn ich den Menschen Antworten geben möchte, dann muss ich auf die Fragen antworten, die sie stellen. Themen, die uns beschäftigen, sind vielleicht neben einigen theologischen Spitzfindigkeiten. Worüber haben wir in der letzten Zeit diskutiert in unseren Kirchen? Über Frauenordination, über Schöpfung, über solche Dinge. Die sind nicht ganz irrelevant. Diese Frage Gleichstellung Mann und Frau und so weiter hat ja durchaus eine Aktualität in der heutigen Zeit. Aber wenn ich heutzutage jemandem auf der Straße erzähle, dass wir darum ringen, dass die Frauen, die bei uns als erfolgreiche Pastorinnen arbeiten, nicht nur in Lüneburg, sondern auch auf der ganzen Welt wertgeschätzt werden, dann schütteln die mit dem Kopf. Dann erscheinen wir wie aus einer anderen Zeit gefallen. Was sind denn die Fragen, die Menschen heutzutage beschäftigen? Ich habe das mal versucht, im Internet zu recherchieren. Das ist gar nicht so einfach, weil der größte Teil erscheint mir so unglaublich trivial, die zumindest in Zeitungen erwähnt werden. Aber letzten Endes steht hinter all dem doch so ganz praktische Lebensfragen. Wie bewältige ich meinen Alltag? Wie komme ich mit den Konflikten in meiner Familie oder an meinem Arbeitsplatz klar? Wie kann ich eine gesunde, eine glückliche, erfüllte Beziehung leben? Wo erfahre ich Wertschätzung? Wer zeigt mir, dass mein Leben lebenswert und sinnvoll ist? Das sind Fragen, die wir vielleicht auch kennen, aber das sind vor allem die Fragen, die relevant sind. Wo bekomme ich Hilfe? Das ist eine ganz praktische Frage. Wenn wir auf diese Frage keine Antwort finden, dann wird derjenige wahrscheinlich nicht weiter bei uns fragen. Und manch einer fragt auch, wo kann ich helfen? Es gibt nichts, was glücklicher macht, als andere Menschen glücklich zu machen. Laden wir Menschen ein, mit uns zusammen zu helfen. Die wenigsten Menschen fragen die Fragen, auf die wir die leichtesten Antworten geben können. Die wenigsten fragen, ist Jesus Christus wirklich der Sohn Gottes oder nicht? Transzendente Dinge sind selten Thema und wenn, dann sind sie häufig sehr, sehr, ich sag mal, ein wenig verworren oder verborgen in so spirituellen, allgemeinen Fragen. Auf jeden Fall nicht in einem Rahmen, in dem wir uns bewegen. Die wenigsten haben Fragen zur Bibel. Aber sie haben Fragen und wir wollen lernen, dort drauf zu schauen und auf diese Fragen zu antworten. Und wir sind nicht nur dort Anfänger. Wenn wir sagen, wir wollen uns an den Fragen, an den Nöten des anderen orientieren, befinden wir uns übrigens in guter Gesellschaft. Erstens hat das Jesus selber gemacht und es wird, ich zitiere selten Ellen White in meinen Predigten, aber hier fand ich es wirklich äußerst hilfreich. Sie redet dort von der sogenannten Methode Jesu. Und sie sagt auf den Spuren des großen Arztes, Es ist notwendig, durch persönlichen Einsatz den Menschen erst einmal nahe zu kommen. Wenn weniger Zeit mit klugen und schönen Worten und mehr mit persönlichen Hilfsdiensten verbracht würde, sähe man größere Ergebnisse. Top aktuell. Das heißt, Antworten zu geben auf Fragen, auf Nöte, die uns heute begegnen. Eine Tür des Wortes ist heute wie damals der Dienst am Nächsten. Und zwar wirklich ein Dienst am Nächsten. Und nicht nur eine Methode, ein Feigenblatt, ja, wo man sagt, okay, wir tun zwar so, als wenn wir dir helfen würden, aber in Wirklichkeit wollen wir dir eigentlich bloß einen Bibellehrbrief unterjubeln. Nein, das wird sofort enttarnt. Aber wenn Menschen erleben, dass sie uns wichtig sind, das öffnet Herzenstüren. Schaut, Jesus selber, wie vielen hat er geholfen? Wie vielen Kranken hat er gesund gemacht? Wenn wir das reinschauen in die Bibel, dann steht dort, er taucht irgendwo auf und sie brachten alle Kranken, die sie hatten. Und er machte alle gesund. Das müssen Tausende gewesen sein. Zigtausende wahrscheinlich. Und wie wenige sind ihm tatsächlich nachgefolgt? Wenn Jesus eine Zustimmung zu seiner Lehre zur Bedingung gemacht hätte, ihnen zu helfen, dann wäre das alles nicht so passiert. Und es gibt Türen in unserer Gemeinde, wo wir uns engagieren und diesen Dienst machen. Und ich nehme jetzt nur exemplarisch einige Dinge. Pfadfinderarbeit zum Beispiel ist so eine Tür, ja, wo Menschen kommen können und wo es wirklich uns um die Kinder geht. Oder beim Kindersingen. Ja, die dürfen kommen. Sie erleben uns als Christen in unserer Kirche, aber es geht uns um diese Kinder. Frauenfrühstück oder der Bazar. Es ist eine tolle Möglichkeit, Menschen hier willkommen zu heißen, sie spüren zu lassen, dass sie uns wichtig sind. Vor einer Woche hatten wir den Blutspendetag hier. Das DRK hat bei uns die Möglichkeit genutzt, Blutspenden in Empfang zu nehmen. Da stehen wir nicht vorne und predigen erstmal jeden an, aber die Menschen können erleben, dass wir unseren Teil dazu beitragen können, dass Menschen geholfen wird. In unserer Flüchtlingsarbeit machen wir es ganz genauso. F-Treff oder internationaler Chor, da darf jeder kommen, egal welcher Rasse oder Nation oder Religion. Und wir gehen wertschätzend miteinander um, wir fragen nach, wir sind interessiert aneinander und wir wollen wirklich einen echten Beitrag zur Integration leisten. Das sind alles sehr unterschiedliche Angebote, die sind auch unterschiedlich nah oder niederschwellig oder verbindlich. Es geht nicht darum, dass es hier nur eine Form für alles gibt. Aber entscheidend ist, dass Menschen, die bei diesen Ereignissen hierher kommen und uns erleben können, wahrscheinlich nie in einen Gottesdienst gekommen wären. Oder in einen Bibelkreis oder einen Gebetskreis, die alle genauso ihren Platz haben und wichtig sind. Denn Gottesdienste und Bibel- und Gebetskreise dienen unserer Stärkung, unserer Orientierung und Ausrichtung auf Jesus Christus. Auch das brauchen wir. Aber die Menschen um uns herum brauchen auch Hilfe in den Fragen, die sie in ihrem Leben haben. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie viel Kraft und wie viel Energie und wie viel Geld und wie viel Zeit investieren wir in die einen oder in die anderen Dinge, dann ist das noch ein Missverhältnis, das wir verbessern können. Und ich möchte euch jetzt am Ende der Predigt noch einen ersten Ausblick geben auf eine neue Tür, die wir gerne aufstoßen wollen hier in unserer Gemeinde. Und diese Tür nennt sich Lebensschule. Das ist etwas, was in vielen Adventgemeinden, vor allem in Ostdeutschland, aber auch hier schon teilweise praktiziert wird. Lebensschule heißt, eine Schule anzubieten für Lebensfragen. Für Menschen innerhalb wie außerhalb der Gemeinde. Ganz konkrete Lebenshilfe anbieten auf ganz konkrete Probleme. Und das ist keine Evangelisation, keine verdeckte Agenda, sondern es geht wirklich darum, den Menschen zu helfen. Und wer erlebt, dass ihm geholfen wird, der wird bestimmt irgendwann auch nachfragen, warum macht ihr das eigentlich? Aber geholfen wird jedem, der möchte. in Deutschland, vor allem im atheistischen Osten, also wo noch viel, viel weniger Menschen etwas von Gott und Glauben wissen, ist die Lebensschule ein sehr erfolgreiches Konzept, um Menschen zu erreichen und zu helfen, weil eben authentisch die Fragen und Nöte der Menschen im Zentrum stehen. Es ist eine Aktualisierung der Methode Jesu. Unser Plan ist, dass wir im Herbst damit beginnen wollen. Wir werden im August, wenn Ferienzeit vorbei ist, auch nochmal etwas ausführlicher euch dieses Projekt hier im Gottesdienst einmal vorstellen. Unsere Idee ist, dass wir uns mit dem Thema Depression als erstes beschäftigen, weil es einfach ein unglaublich relevantes, aktuelles Thema ist und es außerdem, ich sag mal, erprobt ist. Ja, wir kriegen Material von der Lebensschule, von den Geschwistern in der Mitteldeutschen Vereinigung, die das dort alles ausgearbeitet haben. Man muss da nicht von null anfangen. Und wie gesagt, nähere Informationen gibt es dann ab August. Aber ich wollte euch einfach schon mal einen kleinen Vorgeschmack geben, was es heißt für uns, nach offenen Türen für das Wort und für die Antworten auf die Fragen der Menschen, die heute gestellt werden, zu finden. Das gewürzte Wort, so habe ich die Predigt ja überschrieben, ist letzten Endes eine christliche Art und Weise, eine liebevolle, wertschätzende Art und Weise, für den anderen Menschen, für seine Nöte und für seine Fragen offen zu sein. Und dazu sind wir alle eingeladen. Amen.